Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört wieder Cerada. Wir haben heute wieder eine Radiosendung und wir haben ein Thema. Wir haben sogar zwei Themen. Erst werden wir uns ein wenig mit dem Thema Surfen in fremden WLAN-Netzen befassen. Wir haben dazu einige qualifizierte Stimmen eingefangen, wie euch sicherlich bei dem Studium der üblichen eingängigen Heise News-Ticker und Co-Medien nicht entgangen ist, hat es da einige Sachen in der letzten Zeit gerade in der netten Stadt in Norddeutschland, nämlich Wolfsburg, gegeben, die etwas höhere Medienwellen geschlagen haben. Dazu haben wir mit einigen Leuten gesprochen. Und?
Ja, und wir feiern dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum von meiner Lieblingsfernsehserie, nämlich Star Trek. Und da werden wir auch einige Facts und interessante Geschichten dazu hören. Sollte jemand von euch zu einem der beiden Themen uns auch was erzählen sollen, dann ruft uns natürlich an.
Die Telefonnummer lautet 06151 87 00 100.
Und die Musik kommt heute mal wieder seit längerer Zeit von mir, von DJ Spock.
Und ich habe noch anzusagen, dass wir natürlich zu unserem Special 40 Jahre Star Trek im Laufe der Sendung noch ein kleines Quiz stattfinden lassen werden. und wir verlosen eines unserer Mitternachts-Special Klaus Wunderlich-Platten, handsigniert von, ich würde mal sagen, fast allen Cera-Da-Teilnehmern, Usern und Gästen, die gerade hier da sind. Das sind dieses Mal eine ganze Menge. Also bleibt dran und passt auf.
Also sollte von euch wirklich jemand das Ganze haben wollen, dann soll er bitte nachher auf das Quiz achten und sich dabei melden. Wir verlosen da einige schöne Musik. Nun zu schöner Musik von Marcin. We'll be right back. das Problem bei dieser Endlosmusik ist, dass man immer nicht weiß, wann sie zu Ende ist. Wir sind heute wieder Zierradar. Wir haben heute ganz viele Themen und wir haben natürlich auch, da möchte ich jetzt noch mal darauf hinweisen, bevor wir hier ernsthaft werden, ein IRC-Channel. Und dieser IRC-Channel im Irknetz lautet Raute C-Radar und wir bitten euch natürlich alle, die es interessiert, da jetzt mal eine Runde zu joinen. Wolfsburg. Am 27. September gegen 16.25 Uhr meldete ein Anwohner im Innenhof eine verdächtige Person. Auf einer Bank vor der Hausnummer 10 saß ein junger Mann mit seinem Laptop und schien im Internet zu surfen. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten trafen am besagten Ort einen 22-jährigen Wolfsburger an, der zugab, sich seit Mitte September mit seinem Computer über eine drahtlose Verbindung im World Wide Web getummelt zu haben. Der 23-Jährige war der Meinung, dies sei nicht verboten. Die Polizei Wolfsburg sucht nun in der Umgebung des Innenhofes mögliche Geschädigte. Wer über seinen WLAN-Anschluss verfügt, wird gebeten, dies und die Protokolle des WLAN-Modems zu überprüfen. Wer Zugriffe von außen und außergewöhnliche Kosten feststellt, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05361 46460 in Verbindung zu setzen. Soweit die Pressemitteilung der Polizei. Worum geht es hier? Nun, hier hat offensichtlich ein junger, übereifriger Nerd, und ob er so übereifrig war, das werden wir im Raum der Sendung mal feststellen, mit seinem Notebook im Internet gesurft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das dem einen oder anderen von uns nicht schon passiert ist. Und angesichts von Kosten, die auf einen zukommen, wenn man in seinem Urlaub oder bei Freunden, die kein Internet haben, den das Internetcafé aussucht und dort 3 Stunden lang im IRC seinen täglichen Sozialkontakten nachgeht, ob das da wirklich so schlimm ist, ungeschützte Netze von Nachbarn zu benutzen, das werden wir in dieser Sendung beleuchten. Wir haben dafür auch einen eifrigen Reporter, der ist gar nicht so übereifrig, vor Ort. Das ist der Kirk. Der hört uns jetzt auch zu.
Ja, hallo.
Und der hat sich bei auch anderen Leuten umgehört. Mit wem hast du alles gesprochen?
Jo, hallo erstmal. Also ich habe gesprochen direkt mit der Polizei Wolfsburg, um erstmal herauszufinden, wie ist denn nun der Stand in dem Fall? Stimmt nun wirklich das, was in zahlreichen Blogs geschrieben wird? Dann habe ich mit den beiden größten Lokalzeitungen hier in der Gegend gesprochen, was die dazu wissen, ob sie nicht dazu einen Artikel schreiben wollen. Und da ich eben in Wolfsburg wohne, seit ich geboren bin und hier auch eine Ausbildung als Fachinformatiker mache, sprich ich hier in der IT-Welt mich rumtummle, etliche Firmen kenne und auch die Leute, die überall arbeiten und Ausbildung machen, habe ich auch mal mich da so ein bisschen umgehört, ob da nicht jemanden die Person kennt oder was die davon denken. Und ja, habe mich dann eben mit McFly kurz geschlossen.
Was haben denn hier die anderen Personen alle so gesagt?
Was haben mir die anderen Personen alle so gesagt? Nicht wirklich viel. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass es auf mehr Interesse stößt, weil das Thema ja eigentlich, ja, es ist immer noch eine Grauzone wirklich. Ist WLAN-Surfen nun illegal, wenn es nicht das eigene WLAN ist, aber unverschlüsselt? Und es ist nicht viel mehr rumgekommen. Großteil der Meinung war ja selbst schuld, wenn er sich erwischen lässt. Und die anderen Leute waren eben, ja, ist ja nicht sein eigenes, ist er selbst schuld. Also es wurde sehr gleichgültig aufgenommen. Den Großteil der Leute war es egal, auch wirklich die aus der IT-Welt kommen. Also, ja.
Dann hören wir doch jetzt mal kurz eine Fachstimme. Ich habe dazu mit mich ein wenig in Pentabarf umgeguckt. Wir haben unser allumfassendes Überwachungssystem, was uns ja schöne Informationen gibt, wer was wann zu welchem Zeitpunkt tut oder tun möchte. Und da hätten wir jetzt mal eine weitere Stimme zu dem Thema. Ich habe jetzt den Andreas Gietl am Telefon. Der ist Student der Rechtswissenschaften, hat zu dem Thema bereits publiziert. Er hat dazu einen Auftrag geschrieben. Und er wird auf dem 23C3 einen Vortrag über das Surfen in fremden WLAN-Netzen halten. Andreas, wie ist denn die allgemeine Lage bei dem Thema, ich surfe im WLAN meines Nachbarn oder wen auch immer ich gerade da erwischt habe?
Ja, grundsätzlich ist es so, man muss hier juristisch unterscheiden zwischen den zivilrechtlichen Ansprüchen und der strafrechtlichen Problematik. Zivilrechtlich hat der Betreiber des Funknetzwerkes zunächst einen Unterlassungsanspruch gegen den Eindringling. Das heißt, er kann sagen, nein, du darfst das in Zukunft nicht mehr in meinem Netz surfen. Daneben haben wir einen bereicherungsrechtlichen Ausgleich, den es gibt, unabhängig davon, ob das Funknetzwerk, in das ich mich eingeklinkt habe, verschlüsselt ist oder unverschlüsselt ist. Das heißt, wenn diese Nutzung, die ich mir hier sozusagen unberechtigt genommen habe, wenn die in einem Internetcafé vor Ort 5 Euro wert wäre, müsste ich jetzt an den Betreiber von dem Funknetzwerk 5 Euro herausgeben. Das Ganze ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie auf der Durchreise bin und mein Notebook aufklappe und schnell meine E-Mails checke, rein hypothetischer Natur, denn einerseits ist der Anspruch wahrscheinlich relativ wenig wert und andererseits ist es natürlich, ich bin dann weg und niemand wird mich wahrscheinlich jemals erwischen. Relevanter ist es natürlich, wenn ich jetzt über längeren Zeitraum das Nachbarnetz mitbenutze. Mein Nachbar hat einen DSL-Anschluss, ich surfe darüber mit und das über längere Zeit. Dann können ja durchaus einige 100 Euro zusammenkommen oder 1000 Euro, wenn es über einen entsprechend langen Zeitraum geht. Da wird das Ganze natürlich relevant, vor allem weil natürlich auch nachvollziehbar ist, wie das ist. Daneben gibt es noch einen Schadensersatzanspruch, allerdings nur, wenn das Netzwerk verschlüsselt ist, weil da auch ein Straftatbestand erfüllt ist, der 263a Computerbetrug, dazu kommen wir später noch. Und der in dem Fall ist natürlich so, dass sowohl der Computerbetrug als auch nur dann ein Schadensersatz gegeben sind, wenn auch ein Schaden vorliegen. Das heißt, wenn der Betreiber keine Flatrate hat und deshalb eben höhere Verbindungsentgelte hat, muss ich eben diese Verbindungsentgelte bezahlen. Wobei jetzt hier der Schadensersatz im Regelfall niedriger sein wird als der Bereicherungsanspruch, denn der Bereicherungsanspruch ist ja so viel wert, wie ich jetzt zum Beispiel für den ganzen DSL-Anschluss zahlen müsste. Der hat aber jetzt nur, also ich habe jetzt 1000 MB mehr versurft, jetzt kriegt er irgendwie 20 Euro oder wie auch immer, ist das relativ weniger. Strafrechtlich ist es so, dass wohl unstreitig erfüllt ist, wenn ich mich in ein geschütztes Netzwerk einhöcke, der 202a StGB, also Ausspähen von Daten. Denn ich hacke mir ja diesen WEP-Key und das ist eben ein Datum, das eben, wie der Gesetz laut sagt, gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert ist. Und der zu diesem Datum verschaffe ich mir Zugang und das ist, erfüllt schon den Tatbestand des Ausspähens von Daten. Ich muss also nicht zusätzlich noch irgendwie da Netzwerk-Traffic mithören oder mich in den Rechner von jemandem einklinken, sondern allein schon dieser WEP-Key ist ein Datum, das da eben geschützt ist. Da gibt es eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und Geldstrafe, wobei das natürlich bei Ersttätern immer nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Zusätzlich gibt es noch den 263a Computerbetrug. Hier ist ein bisschen im Streit in der juristischen Literatur. Es gibt also zu diesem ganzen Problematik, zu diesem ganzen Komplex eigentlich keinerlei Urteile von irgendwelchen Gerichten. Hier ist streitig, ob der Computerbetrug erfüllt ist. Es entzündet sich an einer Geschichte, die aus dem Betrug mit in den Computerbetrug rübergewandert ist und die ich aber jetzt hier nicht weiter vertiefen möchte. Es geht um die sogenannte Stoffgleichheit. Das ist auch eigentlich schon der ganze Komplex.
Sprich, wenn das Netz nicht verschlüsselt ist, dann ist überhaupt keine Straftat nach 202a Strafgesetzbuch gegeben.
Nein, also bei unverschlüsselten Netzwerken besteht nach meinen Recherchen, ich habe jetzt also 4, 5 Aufsätze zu dem Thema, was meines Wissens nach ist, die komplette juristische Literatur zu dem Thema ist, durchgearbeitet. Ich habe niemanden gefunden, der eben vertritt, dass es hier eine Strafbarkeit gibt. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar etwas ältere Stimmen, die sagen, also eine reine Verschlüsselung erfüllt nicht den Betrag des, den Tatbestand des 202a StGB. Wobei ich das nicht, da würde ich mich nicht darauf verlassen. Ich denke mal, die Rechtsprechung wird da eher in die andere Richtung tendieren.
Nun gibt es ja diesen Fall, den wir jetzt hier diskutieren, den Fall in Wolfsburg. Bei dem hat sich der Beschuldigte, so nennt man das ja, glaube ich, dann im Fachdeutsch, ja, in der Form eingelassen, dass er gesagt hat, dass er in einem fremden Netz surft. Wie relevant ist das in solch einer Situation?
Nee, wenn er nur zugegeben hat, dass er in einem ungeschützten Netzwerk surft, hat er ja nichts zugegeben, was in irgendeiner Art und Weise strafrechtlich relevant wäre.
Das Schwierigste ist ja dann immer die Beschlagnahmung, das Problematischste. Welche Möglichkeit hat denn die Polizei im Fall, dass sie mich halt im Prinzip erwischen, der Meinung sind, dass es was Illegales ist? Das ist ja in dieser Situation gegeben gewesen. Was darf die Polizei da dann überhaupt?
Die Polizei darf also generell Beweismittel beschlagnahmen, sobald ein sogenannter Anfangsverdacht gegeben ist. Das heißt also, wenn nach kriminalistischer Erfahrung ist, als möglich erscheint, dass eine verfolgbare Straftat vorliegt. Es muss also eine Straftat geben. Und eine Straftat ist hier nicht gegeben. Allerdings kann natürlich der Polizist denken, ich habe mich in ein verschlüsseltes Netzwerk gehackt. Und von daher kann durchaus ein Anfangsverdacht vorliegen im Sinne der StPO und kann die Beschlagnahme auch durchaus rechtmäßig sein. Allerdings ist eben die Frage, wenn ich das irgendwie vor Ort auch entkräften kann, oder dann entfällt der Anfangsverdacht natürlich wieder.
Also am besten seine WLAN-Karte in Magenta lackieren und sagen, ich surfe per UMTS.
Ja, ich möchte jetzt nicht dazu anstiften, die Polizei anzulügen, auch wenn ich nicht denke, dass es strafbar wäre, die Polizei anzulügen. Ich würde mich einfach darauf zurückziehen, ich würde das machen, wozu ich verpflichtet bin, ich würde meine Personalien herausgeben, ich würde sagen, ich habe nichts Strafbares gemacht, würde auf jeden Fall, wenn die Polizei mein Notebook mitnehmen will, würde ich dagegen protestieren, was den Effekt hat, dass der Beamte binnen 3 Tagen nach StPO die Entscheidung des Ermittlungsrichters einholen soll, heißt das im Gesetz. Aber selbst wenn ich dem Beamten das Notebook freiwillig gebe, habe ich jederzeit die Möglichkeit, solange die Beschlagnahme andauert, nach § 94 Absatz 2 Satz 2 StPO die Entscheidung des Amtsgerichts über diese Beschlagnahme herbeizuführen. Das heißt, der Richter prüft dann eben, liegt wirklich tatsächlich ein Anfangsverdacht vor auf eine verfolgbare Straftat, und er prüft dann auch, ist diese Beschlagnahme in Anbetracht der möglichen Straftat verhältnismäßig.
Die relevanten Paragraphen sind ja Strafgesetzbuch 202a und 263a. Kannst du da nochmal etwas ausführen, was da drin steht und wie das gemeint ist? Sprich, wie ist der Text und der Kommentar? Also ich möchte den ganzen Text jetzt wissen, aber was steht in den Paragraphen 202 und 263 denn überschlägig drin?
Der 202a StGB schützt also Soldaten vor unberechtigtem Zugriff schützen. Das heißt, es reicht, wenn die Daten in irgendeiner Art und Weise dagegen gesichert sind, gegen unberechtigten Zugang, sagt der Paragraph. Wobei hier die Meinung dahin geht, dass man eben sagt, es reicht also, wenn der ein irgendwie gearteter Schutzmechanismus da ist, der eben dokumentiert, diese Daten soll nicht einfach jeder lesen können. Also selbst jetzt, wenn ich jetzt das WEP-Verfahren nehme, wo ja viele sagen, okay, das kann man eigentlich nicht mehr einsetzen, weil das kann man ja binnen weniger Minuten hacken, ist trotzdem der 202a StGB erfüllt, weil eben der Gesetzgeber nicht sagt, ich schütze jetzt irgendwie was jetzt besonders toll gesichert ist, sondern der Gesetzgeber sagt, okay, da ist ein Datum, das will jemand nicht preisgeben und das wird eben geschützt. Genauso, wenn ich jetzt in meinem Kfz irgendwas drin habe und meine Windschutzscheibe ist gebrochen und es macht einer die Windschutzscheibe kaputt und holt das Ding raus, ist es immer noch ein Einbruchsdiebstahl.
Wie ist denn das Verhalten? Wie verhalte ich mich idealerweise, wenn ich in diese Situation komme, dass die Polizei vor mir steht und mich fragt, surfen Sie hier etwa illegal in fremden Netzen?
Dann würde ich sagen, nein. Wobei ja immer die Frage ist, worauf bezieht sich dieses illegal?
Gut,
also den berechtigt bin ich nicht, aber es ist halt nicht strafbar.
Gut, also das Standardvorgehen dann halt im Vergleich von, ich habe Kontakt mit der Polizei, Personalien rausgeben.
Und ansonsten gegen alles protestieren, aber wenn die Polizei natürlich sagt, sie machen jetzt das und das, im Sinne von, ich verfüge das jetzt, ich sage jetzt Kraft meiner Hoheitsgewalt, sie müssen das jetzt machen, auf jeden Fall vorgeleistet, weil sonst sind wir ja ganz schnell in irgendwelchen Geschichten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder sowas. Ne?
Also tun, was die Polizei von einem verlangt, aber dem eins widersprechen und immer schön sagen, ich habe protestiert, ich habe dagegen Widerspruch eingelegt.
Genau. So beim Widerspruch eingelegt, natürlich im untechnischen Sinne, aber ja.
Gut. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich dafür.
Kein Problem.
Du wirst am 23C3 einen Vortrag halten. Noch sind die genauen Termine nicht bekannt, aber ich habe durch einen Seiteneinblick Einblick in ein Datum gewonnen, dass dein Vortrag ja zugesagt ist und du deswegen da dann halten wirst. Was wird der genaue Titel sein?
Der genaue Titel, den habe ich jetzt mit dem haben wir jetzt 3-mal geändert, glaube ich, weil jetzt eben auf diese, ich wollte eben auch mich hier im Hinblick auf diese Strafrechtsreform, wo es jetzt um diese Strafbarkeit von Hacker-Tools geht, noch was machen eventuell, weil ich nicht denke, dass ich eine Stunde voll kriege. Aber das haben wir jetzt, da gibt es jetzt einen extra Vortrag zu dem Thema und wir haben uns jetzt geeinigt auf, wo haben wir es denn? Juristische Fragen um die Mitbenutzung fremder WLANs.
Wunderbar. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, deine E-Mail-Adresse ist a.gietel@ssv-jahn.de.
Das ist falsch.
Das ist falsch. Dann sag's mal korrekt.
a.gietel@e-admin.de.
Dann ist Pentabuff da falsch informiert. Gut. Und Leute, die Fragen haben, können sich noch an dich wenden.
Ja, ich bin per E-Mail erreichbar oder auch dann am CCC. Das wäre natürlich schön, wenn da viele Leute da sind und dann können wir nachher auch noch diskutieren.
Dann haben wir jetzt ja hiermit schon mal den Aufruf, möglichst viele Leute zu deinem Vortrag zu bekommen. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche dir noch einen schönen Tag und vielleicht hören wir uns ja wieder.
Ja.
Ja, soweit mein Gespräch vorhin mit dem Andreas. Kirk, hast du da jetzt noch etwas zu, möchtest du noch was anmerken zu?
Was möchte ich zu anmerken? Also es ist ja so, die ganze Geschichte hat ja an einem Nachmittag stattgefunden, um 16.25 Uhr und ich gehe mal davon aus, dass es nicht geregnet hat, eben weil er mit dem Laptop draußen saß und ich weiß nicht, ich habe ein paar Fotos hochgeladen von dem Tatort. Ich weiß nicht, ob ihr die schon irgendwie bekannt gemacht habt, aber man darf sich das so vorstellen, die Gegend, in der das Ganze passiert ist, das sind so typische Arbeiterwohnsiedlungen, so zwei-, dreigeschossig mit Innenhof und in eben so einem Innenhof saß dieser junge Mensch. Und für mich hatte das Ganze, als ich das dann gelesen hatte, erst den Anschein, ja mein Gott, das hätte jeder sein können, der da mit seinem WLAN im Innenhof sitzt und eben über sein eigenes WLAN einfach im Garten im Internet surft, so wie ich es bei mir zu Hause auch mache. Und das hat auch gerade dieses, ja ich sag jetzt mal Denunziantentum an dieser Sache, hat eben die Gemüter bei einigen sehr hochkochen lassen. Da hat sich auch die Polizei Wolfsburg, beziehungsweise der zuständige Ermittler, mit dem ich da gesprochen hat, sich zu geäußert, dass die eben teils sehr bitterböse Anrufe und E-Mails zu dem Thema kriegen, die wohl auch sehr unter die Gürtellinie gehen teilweise. Und ja, dass man die ganze Aufregung wohl noch nicht so ganz verstehen könnte, wieso. Man ermittelt eben halt, man kann noch nicht viel zu aussagen. Und ja, es war der Polizei wohl nicht ganz klar, in was man da gestochen hat und warum sich die meisten Leute darüber so aufregen.
Hast du bei der Polizei mal mit denen drüber gesprochen, hast du mit denen mal geredet, wie sie das Ganze denn strafrechtlich würdigen? Sprich, wo sie das Verbotene sehen?
Wo sie das Verbotene sehen, nicht, aber es kam die Aussage von dem Beamten, wenn das WLAN unverschlüsselt war und es über eine Flathead ans Internet angebunden war, ist ihm strafrechtlich nicht beizukommen. Dann höchstens nur noch über den zivilrechtlichen Weg, sprich das, was eben angesprochen wurde, dass man eben die 5 Minuten Internetnutzung mit 2 Euro vergüten muss oder so.
Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, da wir jetzt natürlich alle darüber aufgeklärt sind, dass es strafrechtlich nicht verboten ist, könnt ihr natürlich jetzt mal anrufen und uns alle eure persönlichen Erfahrungen mitteilen, die ihr gemacht habt mit dem Surfen in fremden WLANs. Ich bin mir ganz sicher, das hat in diesem Radiohörerkreis natürlich noch nie jemand gemacht. Was sind denn deine persönlichen Erfahrungen? Ah, erstmal mal die Radio und die Telefonnummer. Wir, das ist ja schon die Radionummer. Die Radionummer lautet nämlich dann 06151 87 00 100. Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen damit?
Wie sind meine persönlichen Erfahrungen? Also ich war eine Zeit lang selbst sehr aktiv hier, war auch Moderator in einigen Foren, also hatte auch dann so ein bisschen Einblick in die Szene, wenn man das so ausdrücken will.
Du meinst Wardriver-Szene?
Genau, in die Wardriver-Szene. Ich bin Wardriving-Forum.de auch noch so ein bisschen teilaktiv und ja. Also es ist größtenteils so, dass man eigentlich, ich sag jetzt mal, wenn man es wirklich darauf anlegt, das zu betreiben, nur um an die Daten fremder Leute zu kommen. Zum Beispiel gab es ja bei Spiegel TV und Stern TV immer die schönen Beispiele, wo sie dann Autohäuser knacken und über den Drucker was ausdrucken, wo sie die WGs von Studentinnen, die über die Standardfreigaben, diese bekannten C-Dollar, D-Dollar-Freigaben unter Windows, die Partyfotos runterladen und dann an der Tür klingeln und die den entsetzten Studentinnen zeigen, oh mein Gott, ich wusste ja gar nicht, dass das möglich ist. Also man ist, wenn man es, wie gesagt, wirklich darauf anlegt, im Prinzip sehr sicher. Die ganzen Fälle, die mir bekannt sind, wenn Leute wirklich erwischt wurden, waren dann so Dinger wie, es wurde das Nummernkennzeichen notiert vom Auto, weil es einfach jemanden merkwürdig kam, dass da zwei Leute heller leuchtet von den Laptops im Auto sitzen stundenlang. Oder dass die Leute eben jetzt, wie hier in diesem Fall, direkt von der Polizei angesprochen wurden. Meine persönlichen Erfahrungen so sind da relativ dünn gesät. Was ich mal hatte, war, da habe ich allerdings nicht gewahrt, dass ich eben mit WLAN im Auto vor einem Haus geparkt habe. Ja, gerade den Routenplaner auf dem Laptop gestartet hatte und ich da nur auf einmal Licht angehen sah. Dann ein Mensch stand wohl am Fenster, hat mich angeguckt, hat sein Fernglas rausgeholt und ist dann panisch ein Stockwerk höher gelaufen, wo ich dann wohl vermutet habe, dass er wohl gerade sein Access Point ausgeschaltet hat. Von daher ist das alles relativ unspektakulär. Ich denke mal, der junge Mann hatte in diesem Fall wirklich Pech. Ja, was ich ihm raten würde, wäre, dass viele Leute dazu neigen, immer zum Ort des Geschehens zurückzukehren. Sprich, Sohn leiht sich den Laptop vom Papa aus, probiert das mal aus, was er im Fernsehen gesehen hat, merkt, oh, beim Nachbarn komme ich rein und geht dann immer wie beim Nachbarn rein. Das fällt natürlich irgendwann auf. Also wenn man das wirklich illegal betreiben will, sollte man da auch ein bisschen Verstand benutzen.
Okay. Ich möchte jetzt auch eure Meinung hören. Ruft an 06151 87 100. Und wir hören jetzt zwischendurch noch ein bisschen Musik. Thank you.
So, liebe Zuhörer, jetzt ist es 0 Uhr und wir kommen zum Mitternachtsspecial. Diesmal von Squelcher, der unsere Lottofee spielt und ja, uns gleich was auflegen wird. Aber noch jemand
die
möchte was sagen.
Die Zusatzzahl ist 23.
We'll be right back.
So, jetzt geht's weiter. Wir haben hier jetzt sitzen den Wanderer, der schon ein so schönes Wardriver Sweatshirt bzw. T-Shirt, langärmiges T-Shirt, was ist das?
Kurzärmlich anhat. Ist ganz normales.
Das ist kurzärmlich?
Ja, ich bin etwas kleiner, da wirkt das etwas größer.
Ah, und die Kräger haben wir hier. Die wollen jetzt ein bisschen was erzählen von ihren Wardriving-Touren.
Ja, also wie gesagt, wir haben auch schon einige Wardrives in dem Sinne durchgeführt, wobei ich dazu sagen muss, dass wir uns wirklich nur auf das Kartografieren von den WLAN-Netzwerken beschränkt haben, um so kleine statistische Geschichten zu machen. Unter anderem haben wir beim World Wide Wardrive 2004 in Frankfurt über 6000 Netze festgestellt, wobei damals, zum damaligen Zeitpunkt, ich würde fast sagen, 80-90% offen waren. Das hat sich jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre ein bisschen gebessert, insofern, dass die wenigstens alle so mit Webverschlüsselung alle, ja, bis auf die Hälfte, sage ich mal, wieder runtergegangen sind und wieder zu sind. Und ja, ich sag mal so, da lernt man auch von der technischen Seite einiges kennen. Und mit Ordnungshütern in dem Sinne hatte man so am Rande zu tun. Und wie ich oder wir persönlich haben immer die Erfahrung gemacht, dass wenn man das denen dann sehr freundlich und nett einfach erklärt, was man da macht und tut, dass eigentlich keine Probleme gibt. Also wir haben da schon öfters mal... Sehr schön, was wir auch öfters schon hatten, sind, wenn der WEP-Key gleichzeitig die SSID ist und die halt gebroadcastet wird. Also das macht dann auch wenig Sinn, wird aber doch immer noch sehr gerne genommen.
Ja, da wären wir aber schon bei der Verschlüsselung, weil er durch den WEP-Key gesagt hat, ich möchte, dass das halt geschützt bleibt. Haben wir ja vorhin in unserem tollen Fachbeitrag gehabt.
Ja, ich wollte noch was erzählen, und zwar das Problem bei diesen ganzen WorldDrive-Geschichten sind auch, sag ich mal, das soziale Problem, was die Leute denken, wenn sie einen sehen, der irgendwie Laptop mitten auf der Straße aufklappt. Mir ist nämlich Folgendes passiert. Ich war unterwegs und wollte in meinen Laptop was nachschauen und auf der anderen Straßenseite gegenüber stand eine Gruppe von Jugendlichen. Als sie mich erstmal dort gesehen haben, wurde es auf einmal ganz still und ich habe gehört, wie einer zu den anderen sagt, ey, guck mal, da ist ein Hacker. Und das fand ich schon krass halt, ja.
Du hast doch auch, glaube ich, sogar so ein Pesthörnchen auf deinem Notebook, oder?
Nee, ich habe eigentlich nur einen OpenBSD-Aufkleber.
Ach so.
Ja, dann.
Ganz harmlos.
Eben.
Ja, also man muss natürlich zu dem Thema Wardriving auch sagen, dass Wardriving eigentlich, ich glaube, Frank hat das ja mal festgestellt, auf dem 21C3 oder so, ist schon ein bisschen her bei Security Nightmares. Wardriving ist tot. Das heißt jetzt Aufklappening. Also ich habe so einen schönen WLAN-Scanner-Stick, wenn ich den bei mir aus dem Fenster halte, sind es bis zu 14 WLANs, je nachdem, wie lange ich meinen Arm mache. Also es sind auch nur die Unverschlüsselten. Die Verschlüsselten will ich nämlich gar nicht erst haben.
Ja, ich muss auch sagen, ich meine, lustig ist es halt wirklich, wenn du mal so 1, 2, 3 Monate einfach beim Nachbarn unverschlüsseltes Netz einfach mal sagst, so, die Telekom kriegt meinen Anschluss nicht hin oder sei es auch sonst wer, was weiß ich, Akku, alles, was auch immer. Und dann benutze ich einfach mal den vom Nachbarn und so über 2, 3 Monate beim Nachbarn mitzuöffnen und mal zu gucken, merkt das irgendwann oder merkt das eigentlich nicht?
Ja, wir haben ja auch bei uns im Chaos-Treff, glaube ich, ein Beispiel, wo das DSL ständig kaputt ist. Aber auch Genno, der da draußen sitzt, hat ja das Problem gehabt, der wohnt ja direkt gegenüber von der Telekom, vielleicht mag er davon nachher nochmal ein bisschen berichten, dass er ja häufiger Gäste in seinem WLAN hat, die sich verklickt haben in ihrem Notebook, unterstellen wir es mal so. Und man muss dazu wissen, dass Genno hier in Darmstadt ist ja T-Online City, dass Genno wirklich direkt T-Offline City, dass Genno wirklich direkt gegenüber von T-Online ist und ist da wirklich, wer da in seinem Büro sitzt mit Fenster zu Genno hin, sein Notebook aufklappt und das falsche WLAN erwischt, der surft dann halt über ein stolzes Mitglied unseres lokalen Chaos-Treffs. Vielleicht sollte man das auch, und ein Akku-Anschluss, vielleicht sollte man das der Telekom auch mal sagen. Aber ich habe das ja, also häufig ist sowas ja gar nicht so unbedingt so böse gemeint. Ich will jetzt mal auf einen anderen Aspekt hin, wo das ein bisschen passiert. Ich war gerade 4 Wochen in Amerika Und da war das ja quasi meine einzige Möglichkeit, Netz zu kriegen. Also auch da war ich halt sehr froh, einen USB-Stick dabei gehabt zu haben, der mir sagt, wo Netz ist. Und das war eigentlich relativ nett. Wir haben einen Anrufer. Während Martin sich um den Anrufer kümmert, reden wir hier weiter. Ja, und das war halt da quasi unsere einzige Möglichkeit, dort überhaupt an Netz zu kommen. Und das war, haben wir festgestellt, auch bei keinem Hotel ein Problem. Wir waren eigentlich immer froh, wenn es Privatnetze in der Nähe gab. Die haben meistens besser funktioniert.
Ja, also so im Urlaub surfen ist halt auch eigentlich mal eine Sache einfach. Du bist dann 2 Wochen in Urlaub und Internetcafés sind ja meistens recht teuer. Du willst einfach nur mal schnell deine E-Mails kurz durchgucken, ob irgendwas Wichtiges dabei war. Da ist halt das eigentlich ganz praktisch, wenn du irgendwo ein offenes Netz findest. Also ich kenne auch viele Leute, die einfach sagen, mein Netz ist offen. Ich will, dass andere die Möglichkeit haben, mal schnell was nachzugucken. Und ich vertraue da auch so weit, dass die Leute, die sich sowas raussuchen, da kein Mist mitbauen.
Wir haben noch einen Telefonhörer.
Hallo.
Hallo, du schon wieder?
Ja, ich schon wieder. Tag hier.
Dann erzähl mal deine Story. Dann erzähl mal deine Story. Und mach mal deinen Stream im Hintergrund aus.
So, bin ich hier schon im Radio?
Du bist jetzt schon im Radio.
Ah, cool.
Du hättest es gleich in deinem Stream gehört sonst.
also mir ist, als eben noch dieses Thema WLAN-Surfen in der Stadt angesprochen wurde, noch eine lustige Gegebenheit aus Wolfsburg eingefallen, als ich nämlich auch mal mit meinem Laptop so einfach in die City hingesetzt habe, meinen virtuellen Einkaufszettel aufgerufen habe, und um noch zu gucken, was ich denn vergessen hätte, als dann aus einem nahegelegenen Eiscafé ein Mann auf mich zukam, surfen Sie jetzt gerade über dieses WLAN? Und ich ihn nur etwas verdutzt angeguckt habe, nein. Was für mich dann so den Eindruck gemacht hat, dass die meisten Leute sich WLAN als ein global weltumspannendes Satellitennetz vorstellen. Und es einige Leute wirklich der Meinung sind, dass nun es ja sogar illegal sein soll, WLAN zu verschlüsseln, weil man ja damit andere daran hindert, eben dieses Netz zu nutzen. Also es ist halt bei vielen diese AEG-Mentalität, dieses Auspacken, Einschalten geht. Stelle ich in der Ecke, brauche ich mich nie mehr darum zu kümmern. Das begegnet man halt bei WLAN sehr häufig, weil die Leute eben, von Computertechnik vielleicht noch ein bisschen Ahnung haben, der Querschnitt der Bevölkerung, aber bei so Sachen wie Funkwellenausbreitung und Antennentechnik hört es dann auch schon auf. Also ich wüsste jetzt auch spontan keine Möglichkeit, wie man den Leuten das beibringen könnte. Verschlüssel dein WLAN, sonst steht vielleicht selbst bei dir die Polizei vor der Tür, wenn irgendjemand darüber Mist gemacht hat.
Ja gut, es gibt halt immer schwarze Schafe, die da einfach auch Mist bauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir in der Umgebung wohnt keiner, insofern habe ich eigentlich nicht so das Problem. Aber wir haben auch, also 500 Meter von mir daheim ist ein Laden, auch offenes WLAN und alles. Ich kenne Freunde, die haben bei sich offenes WLAN und sagen, ja, WLAN-Nutzung kostet nichts, aber euch sollte klar sein, Passwort-Sniffer läuft.
We'll be right back. Hier sind wir zurück bei C-Radar und wir haben den McFly am Telefon.
Ja, ich bin jetzt gleich mal natürlich vor die Tür gegangen, im Wissen, dass das nicht illegal ist, um das mal auszuprobieren. Hier ist natürlich auch gleich viel toller, nutzbarer WLAN-Empfang. Und ich wollte mal sagen, dass die Problematik eigentlich mehr ist, nicht so nett zu finden, sondern die Auswahl zu treffen, finde ich. Und die Kälte ist ein Problem. Also wie man sieht, es ist ja eigentlich ganz leicht und passiert auch ganz versehentlich, weil eigentlich wollten wir natürlich das schöne C-Radar-Netz haben, haben ja aber ein viel besseres Netz. Und es passiert zu jeder Zeit. Das wollten wir euch nur anrufen. Tschüss.
Ja, so schnell kann es gehen. Auf Wiederhören. So, jetzt haben wir den Chaotiker, so richtig, ja, hier, der uns noch wissen, was erzählen will, aus dem Lore-Blog, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau. Also es gibt ja noch eine andere Seite davon, nämlich... Also es wurde ja vor kurzem eine Frau dafür verurteilt, dass sie ein offenes WLAN angeboten hat und ja, ich lese euch das mal kurz vor. Mit einem durchaus erschreckenden neuen Urteil, verkündet am 26.07.2006 überraschend das Landgericht Hamburg. Es macht Betreiber von ungesicherten WLANs für Rechtsverletzungen als Störer verantwortlich, die dritte Unternutzung dieses Netzes begehen. Das Problem bei diesem Urteil ist, im Ergebnis ist es, im vorliegenden Einzelfall noch nicht nachvollziehbar in seiner Konsequenz, aber nahe der Untragbarkeit. Man hat offenbar schlicht nicht zu Ende gedacht. Ja, ihr könnt es ja weiterlesen, ich habe das eben im Irk gepostet und da geht es halt einfach darum, wer ein offenes WLAN anbietet, macht sich im Prinzip für alles, was über diese Leitung geht, mitverantwortlich. Und ja, das ist halt der andere Aspekt davon. Im Prinzip, man kann fürs offene WLAN surfen, kann man eigentlich einen kaum verlangen. Aber wenn man jetzt ein offenes WLAN anbietet und aber eine File-Sharing macht oder sowas, das ist halt schon übel.
Ja, wobei, da ist es doch eigentlich auch so, wenn du über die Logs nachweisen kannst, da hat sich jemand fremd eingeloggt, dass du dann eigentlich nicht belangt werden kannst.
Ja gut, das ist wahrscheinlich jetzt wieder so eine Sache, ob ich denn das WLAN mit Absicht frei zur Verfügung stelle, wie zum Beispiel bei den Freifunkern, oder ob das mir aus Versehen passiert ist, oder da ändert sich wahrscheinlich die Rechtslage dann auch.
Ja, aber theoretisch ist es ja so, wenn du sagst zum Beispiel, deine Nachbarn sollen es mitnutzen und du willst nicht da die ganze Zeit irgendwie rummachen mit irgendwelchen Verschlüsselungen und sonst was, du sagst einfach, du gibst es frei und die Nachbarn wissen darüber Bescheid. Und dann sollte das eigentlich schon in Ordnung sein, dass du einfach, wenn du über Logs nachweisen kannst, das war nicht meine MAC-Adresse, das war nicht mein Rechner, da hat sich jemand illegal des Netzes bemächtigt, beziehungsweise illegale Sachen über mein Netz gemacht. Ich meine, das kann dir genauso gut mit einer WEP-Verschlüsselung passieren, die doch, ich sag mal, für die Leute, die es wirklich drauf anlegen, immer noch recht leicht aufzukriegen ist.
Also ich meine, wenn man jetzt böse ist, könnte man natürlich sagen, du bist als WLAN-Anbieter ein Internet-Service-Provider in Anführungszeichen und musst dann halt die ganze Telekommunikationsüberwachung mittragen, die ja gesetzlich beschlossen wurde. Also ich weiß ja nicht. Also ich finde das auch nicht richtig, aber ich meine, Jurist könnte das so auslegen.
Ja gut, wobei, da gibt es aber glaube ich eine Untergrenze von 1000 Kunden oder so, die du haben musst oder 500 Kunden, die du mindestens haben musst, um diese Logs anfertigen zu müssen, also mitloggen zu müssen.
Ja, das sollte ja bei einem privaten Netz eigentlich nicht gegeben sein.
Also dann würde ich mir wirklich Gedanken machen, wenn da 500 Leute eingebucht sind. Ja, ich hatte eben noch eine Frage aus dem IRC, die ich gerne loswerden würde, vom Smitty. Und der fragt, was für WLAN-Scan-Sticks denn so genutzt werden oder welche zu empfehlen sind?
Ich habe einen sehr schönen, sehr gut funktionierenden D-Link. Der hat direkt einen WLAN-Scanner, das ist auch ein USB-WLAN-Stick, aber den habe ich, glaube ich, noch nie benutzt.
Ja, ich denke einfach, das Wichtigste ist, dass die Karte mit den Treibern entsprechend im Monitor-Mode zu betreiben ist, dass man einfach sehen kann. Das heißt, man kann sich einfach ein bisschen vorher erkundigen, wo die Treiber in Ordnung sind. Da findet man eigentlich auch immer ganz gute Sachen dazu.
Ja, alles klar. Habt ihr sonst noch Anmerkungen oder so? Sonst würde ich sagen, machen wir ein bisschen Musik.
Wir freuen uns wieder über weitere Anrufer, die ihre tollen Urlaubsberichte und Wardriving-Stories und WLAN-Stories uns hier im Radio erzählen unter der Rufnummer 06151
87
00
100. So, DJ, bist du soweit? So, dann ziehen wir mal hier hoch. Musik
Dieser Track heißt Me, Laptop and I, da wir gerade beim Thema wären. We'll be right back. Computer People.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Ja, diese Melodie ist wahrscheinlich jedem bekannt. Das war nämlich die Melodie zu der unvergleichlichen, einzigartigen Serie Star Trek, der Original Series, auch TOS genannt. Und wie gesagt, wir machen heute ein 40 Jahre Star Trek Special. Im Laufe von diesem Special gibt es auch etwas zu gewinnen, und zwar eine wirkliche Rarität. Wanderer, erzähl mal bitte ein bisschen, was das denn ist.
Ja, ich halte sie hier gerade in Händen. Vielleicht hört man es noch ein bisschen. Ich weiß nicht genau, ist wahrscheinlich noch nicht ganz so alt wie die Star Trek-Serien oder die Filme auch. Aber ich habe hier eine echte Vinylscheibe in Händen. Richtiges schwarzes Vinyl. Der eine oder andere kennt das. Nein, es ist kein Plastik, es ist Vinyl. Es ist ein bisschen was anderes. Es steht drauf Pops 5 von und mit Klaus Wunderlich. Unter anderem mit Dancing Queen, der kleine Monk lese ich hier gerade, Schmidtchenschleicher und so weiter und so fort. Diese Platte werden wir verlosen.
Ja, und zwar, wir werden während der Sendung einige Star Trek-spezifische Fragen stellen.
Genau.
Aus diesen Fragen, aus den Antworten auf die Fragen, wird man sich dann einen Buchstaben rauspicken müssen. Wir sagen euch dann genau, welcher Buchstabe das ist. Und am Ende ergeben diese Buchstaben ein Lösungswort. Und wer das weiß, hat die Chance, diese Platte zu gewinnen. Aber dieses Lösungswort müsst ihr uns per Telefon mitteilen. Also im IRC geht das nicht. Die Telefonnummer vom Studio steht im Topic. Die ist 06151
87
00
100.
Ja, wie gesagt, vor fast genau 40 Jahre, nämlich am 8. September 1966, wurde Star Trek das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt. Und die Popularität dieser Serie hält bis heute noch an. Es wird in so gut wie allen Ländern dieser Welt, wurde das oder wird das noch im Fernsehen gezeigt. Mittlerweile gibt es mehrere Serien, nicht nur eine, nämlich es gibt Star Trek The Original Series, TOS, in Deutschland hieß es Raumschiff Enterprise. Dann gibt es Star Trek The Next Generation. In Deutschland hieß es Star Trek Das Nächste Jahrhundert oder Raumschiff Enterprise Das Nächste Jahrhundert. Mhm. Dann gibt es noch Star Trek Deep Space Nine. Da hat man Gott sei Dank von einer deutschen Übersetzung dann abgesehen und hat es einfach bei Deep Space Nine belassen. Genauso wie bei der Serie Star Trek Voyager. Die heißt dann auch auf Deutsch einfach nur Voyager. Und die allerneueste Serie, Star Trek Enterprise, die allerdings schon relativ früh abgesetzt wurde.
Ist auch gut so.
Ja, hier höre ich Stimmen, ist auch gut so. Ich muss sagen, ich war auch kein besonders großer Fan von dieser Serie. Aber über die einzelnen Serien werden wir noch zu sprechen kommen. Ja, wie hat denn die Geschichte von Star Trek angefangen? Der Erfinder von Star Trek ist der Gene Roddenberry. Der war im Zweiten Weltkrieg ein Kampfpilot. Danach war er ein Polizist. Und später hatte sich seinen Traum verwirklicht und ist ein Autor geworden. Hat dann erstmal ein paar, sag ich mal, für ein paar normale Serien Drehbücher geschrieben und irgendwann mal wollte er eine eigene Serie haben, eine Science-Fiction-Serie und hat eben Star Trek ins Leben gerufen. Allerdings seine ersten Entwürfe waren ein bisschen anders, als wie wir das von heute kennen. Das Raumschiff sollte damals nicht USS Enterprise, sondern USS Yorktown heißen, mit 203 Besatzungsmitgliedern an Bord. Der Captain Robert M. April sollte das Kommando führen und er sollte auch einen ersten Offizier Number One haben. Das sollte eine Dame sein. Und es gab auch einen weiteren Offizier an Bord, nämlich den Mr. Spock. Allerdings hatte mit dem Mr. Spock, wie wir ihn kennen, nur eins gemeinsam, nämlich die spitzen Ohren. In den ursprünglichen Entwürfen sollte Mr. Spock nämlich ein Marsianer sein mit roter Haut. Ja, soweit ist es aber Gott sei Dank nicht gekommen. Und die Assistentin von April sollte eine Blondine sein, die ja Sexappeal in die Serie bringen sollte. Allerdings ist Roddenberry mit diesem Konzept gescheitert, hat es aber nochmal versucht und hat die Story überarbeitet. Er hat auch ein Studio gefunden, das DeSilu Studios, die damals am Rande vom Ruin standen und haben eine Serie gesucht, die erfolgreich ist und mit der sie dann sich sozusagen wieder reparieren könnten und haben dann Roddenberry grünes Licht gegeben für seine Serie. Und wie gesagt, das Raumschiff wurde dann auf Enterprise umbenannt, die Besatzung wurde auf 400 Personen aufgestockt und die Enterprise sollte sich auf einer 5-jährigen Forschungsmission befinden und ursprünglich von Captain Christopher Pike geführt werden. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt, in den allerersten Star Trek Geschichte war auch wirklich der Pike als Captain. Und es wurde Mr. Spock übernommen von ursprünglichen Konzept, der von Leonard Nimoy gespielt wurde. Aber dieser Pilotfilm, The Cage, wurde leider von NBC nicht angenommen. 1965 war das. Weil nämlich erstens die Crew des Raumschiffs bestand nicht nur aus Amerikanern, sondern waren auch böse Ausländer dabei und sogar Außerirdische. Und eine Frau als erster Offizier, das könnte sich damals in den USA auch niemand vorstellen. Also hat man da diesen Film nicht ausgestrahlt. Und man meinte überhaupt, dieser Film wäre zu anspruchsvoll und würde kein breites Publikum ansprechen. Außerdem hatte Gene Roddenberry seine zeitlichen finanziellen Vorgaben sehr überschritten. Tja, und das hat dazu geführt, dass eben dieser Film The Cage damals nicht gesendet wurde. Aber Roddenberry bekam eine zweite Chance und er dürfte das nochmal versuchen. Das ist, glaube ich, einmalig in der Filmgeschichte, dass wenn jemand so eine sozusagen Pleite produziert, dass man ihm doch noch einmal was machen lässt. Ja, so viel zu den Anfängen. Bevor wir weitermachen, stellt der Wanderer unsere allererste Quizfrage. Also hört gut zu und schreibt euch die Antwort am besten auf.
Richtig, weil, wie wir ja vorher schon gesagt haben, es müsste später etwas zusammengebaut werden und daraus ergibt sich dann das Lösungswort, was ihr dann hier durchgeben müsst. Aber die Frage ist jetzt erstmal zum Anlass, beziehungsweise ja, zum 40-jährigen Jubiläum gab es natürlich auch viele Aktionen, unter anderem gibt es oder beziehungsweise gab es eine Versteigerung von ja, diversen Star Trek Equipment etc. pp. Das fand in einer Stadt logischerweise auch statt und wir suchen den Namen des Gebäudes, also des Hauses, wo es das Ganze stattfand und davon den dritten Buchstaben von vorne, von links sozusagen. Also den dritten Buchstaben solltet ihr euch dann schon mal aufschreiben.
Ja, danke Wanderer für die Frage. Ich würde sagen, wir machen weiter mit ein bisschen Musik. Thank you.
Da sind wir wieder. Ja, und dann, wie gesagt, nach diesen ganzen Abenteuern ist es Gene Roddenberry endlich gelungen, die erste Star Trek-Folge, den Pilotfilm, zu produzieren. Und wie gesagt, am 8. September 1966 wurde das ausgestrahlt. Der Captain war dann der James Tiberius Kirk, gespielt von William Shatner. Wie gesagt, der Spock wurde aus der alten ursprünglichen Crew übernommen. Und ja, und das ist so, wie wir unsere Crew kennen. Wir waren noch alles dabei. Da war noch der Dr. Leonard McCoy, gespielt von DeForest Kelly. Der Schauspieler ist leider mittlerweile schon verstorben. Sein Chefingenieur Montgomery Scott, gespielt von James Doohan, der auch leider schon tot ist. Dann hatten wir noch den Hikaru Sulu, gespielt von George Takei. Der ist noch am Leben und besucht noch einige Star Trek Conventions. Dann den Mr. Spock haben wir natürlich erwähnt. Dann war doch noch die Uhura, die von Nichelle Nichols gespielt wurde. Die war, wie gesagt, die Rolle war relativ umstritten, weil sie ja eine Schwarze war und das war damals in den USA ja irgendwie nicht so gut. Dann gab es noch die Schwester Christine Chappell, gespielt von Majel Barrett. Majel Barrett übrigens wurde dann später zu der Ehefrau von Gene Roddenberry. Die haben sich dort kennengelernt und dann irgendwann mal geheiratet. Und was noch interessant ist, bei den neuen Star Trek Serien, das heißt ab The Next Generation, ist die Computerstimme, die ihr hört, das ist auch die Stimme von Majel Barrett. Das ist vielleicht eine interessante Info. Ja, die Serie erfreute sich Popularität. Allerdings hat NBC die Zeiten der Ausstrahlung sehr ungünstig gewählt und deswegen kamen die Einschaltquoten immer weiter nach unten und man wollte die Serie bereits nach der ersten Staffel absetzen, aber es waren sehr viele Fans, die dagegen protestiert haben und sehr viele Protestbriefe an NBC geschrieben haben und es kam dann noch zu einer zweiten Staffel. Die hat dann noch einen schlechteren Sendeplatz bekommen und hatte natürlich noch schlechtere Einschaltquoten. Und dann war es irgendwann mal mit der Serie vorbei. Achso, nee, Entschuldigung, nach der zweiten Staffel ging die Serie noch weiter, nachdem 500.000 bis 1 Million Protestbriefe beim Sender eingegangen sind, hat man sich doch entschieden, die noch weiterzuführen. Und dann, wie gesagt, gab es noch eine dritte Staffel und nach 3 Jahren war das erstmal vorbei mit der Originalserie.
Ja, ich höre noch aus dem Irr gerade, dass du anscheinend Tschechow vergessen hast, wie auch immer das sein
oh,
soll.
Oh ja, das ist der Pavel Tschechow, der russische Offizier, gespielt von Walter König. Natürlich, den habe ich vergessen. Der ist allerdings auch erst in der zweiten Staffel dazu gekommen. Also in der ersten Staffel war er noch gar nicht dabei gewesen. Ja, und der Wanderer schaut mich hier an und hat nämlich noch eine weitere Frage für euch.
Ja, die Frage passt auch sehr gut zu den Darstellern, die du ja eben so schön alle aufgezählt hast. Nämlich, es gibt einen Darsteller, der ist sogar in New York auf dem Walk of Fame vertreten. Dieser Darsteller ist ja auch kürzlich verstorben und hatte natürlich, wie alle anderen auch, seinen letzten Auftritt in der Öffentlichkeit. Und wann fand dieser statt? Und von dem Monat brauchen wir praktisch den ersten Buchstaben. Dann habt ihr den zweiten Buchstaben für das gesuchte Wort.
Thank you. We'll be right back.
Ja, diese Melodie kam wahrscheinlich auch vielen bekannt vor. Das war die Anfangsmelodie von Star Trek The Next Generation. Star Trek The Next Generation wurde 1986 zum ersten Mal in Betracht gezogen und 1987 hatte es Premiere. In dieser Serie gibt es auch eine Enterprise, allerdings die Enterprise mit der Registriernummer NCC-1701D. Die allererste Enterprise hatte übrigens gar keinen Buchstaben hinten dran, sondern einfach nur NCC 1701. Die im Film, das war dann die A. Und die bei Next Generation ist die D. Man hatte sogar die Gelegenheit, die anderen beiden Enterprises kennenzulernen, nämlich die Enterprise C kam in eine TNG-Folge drin vor. Das war die Folge, wo mit der Zeitreise, wo durch so einen Zeitspalt die Enterprise C in die Zukunft gereist ist. Und die Enterprise B kennen wir aus den siebten Star Trek-Film, nämlich auf der Enterprise B kommt der Captain Kirk damals angeblich ums Leben, aber stellt sich nachher heraus, dass er nur in den Nexus gelangt ist. Ja, und wie gesagt, in der Serie und Next Generation war dann die Enterprise D.
Ja, ich möchte nur kurz anmerken, DJ macht das hier alles aus dem Kopf raus, hat keinerlei Unterlagen oder sonst was, wo diese ganzen verrückten Zahlen und so weiter und Details stehen.
Ja, danke, Mad Dog. ja, in dieser Serie, da sind auch viele Charaktere bekannt, wie zum Beispiel, also der Captain war der Captain Picard, der mit Glatze gespielt von Patrick Stewart. Patrick Stewart ist ein eigentlich sehr bekannter Schauspieler. Er ist ein ausgebildeter Shakespeare-Schauspieler, Charakterdarsteller und kommt eigentlich aus der Theaterecke. Und hat dann auch nach der Serie Star Trek, im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielern dort, auch Fuß in Hollywood gefasst und hat in mehreren Filmen mitgespielt. Ja, auch in manchen relativ schlechten Filmen, wie zum Beispiel bei X-Men, hat er mitgespielt. Aber das ist Geschmackssache. Vielleicht hat ihn ja jemand von euch sogar gemacht. Ja, die neue Enterprise war natürlich viel moderner und größer. Die hatte nämlich 1200 Mann Besatzung gehabt und hatte solche netten Spielereien wie zum Beispiel den Traktorstrahl, den es damals bei der alten Enterprise nicht gab. Und alles war natürlich, wurde natürlich mit ganz neuen, also damals neuen Special Effects gemacht und auch mit wesentlich mehr Budget. Diese Serie war somit die erfolgreichste Star Trek Serie. Die hatte sogar 7 Staffeln. Und nach der 7. Staffel hat man schon geplant, noch die 8. zu machen. Man hat es aber dann nicht gemacht, weil man eben dann auch mit dieser Crew auf die Kinoleinwand gehen sollte. Denn die alte Crew hat dann im 6 Filmen mitgespielt. Also es gab Filme von Star Trek 1 bis Star Trek 6. Interessante Beobachtung. Irgendwie sind alle ungeraden Star Trek Filme ziemlich schlecht. Dafür die geraden sind super gut. Also wenn man sich überlegt, 1 war schlecht, 2 war wieder gut, 3 war schlecht, 4 war super gut, 5 war auch so, naja, 6 war auch ziemlich nett gemacht, ja, und so weiter. Ja, und wie gesagt, so viel zu The Next Generation. Für viele Star Trek-Fans ist das die Lieblingsserie. Aber danach kam auch noch was, nämlich die Star Trek Deep Space Nine. Maddie, das war wieder mal der Regler fürs Telefon. ja, bevor wir weiter über die Deep Space Nine was erzählen, hat der Wanderer eine weitere Frage für euch.
Ja, natürlich, weil DJ immer in seinem Redefluss immer so viel erzählt, müssen wir jetzt die Frage ein bisschen vorziehen und dass wir dann auch zum Ende die Anrufer reinnehmen können. Die nächste Frage lautet, wie vielen Personen ist die USS Voyager gewidmet? Da kommt eine Zahl raus und die zweite Ziffer dieser Zahl werden wir ganz Nerd- und Geek-mäßig mit für unser Lösungswort verwenden.
Lead ist das Stichwort. Ja, soviel zu unserer Frage. Die für einen richtigen Star Trek-Fan dürften die nicht schwer sein. Man muss nur auf der Widmungsplakette von der Voyager die Namen durchzählen. Schon hat man es raus. Ja, Star Trek Deep Space Nine, das war ein anderes Konzept. Das wurde zum ersten Mal 1993 ausgestrahlt und diesmal hat es nicht an Bord eines Raumschiffes gespielt, sondern an Bord einer Raumstation. Also die Leute sind nicht mehr rumgereist, sondern waren sozusagen fest an einem Ort. Und allerdings hat sich dieser Ort dann als relativ interessant herausgestellt, weil es direkt daneben ein Wurmloch gab, mit dem man in einen anderen Quadranten, nämlich in den Delta-Quadranten, fliegen könnte, wo man auf viele andere Spezies getroffen ist und dort noch viele Abenteuer erleben konnte. Allerdings hat man dann festgestellt, dass nur in einer Raumstation und so ein bisschen mit einem Shuttle rumfliegen oder mit einem Runabout, das ist nicht das Wahre. Und deswegen hat dann die Deep Space Nine auch ein Raumschiff bekommen, nämlich die Defiant. Das war ein ganz tolles Raumschiff. In der ersten Folge, wo das Raumschiff vorkommt, wird es als Overpowered and Overgunned genannt im englischen Original. Ja, also auf jeden Fall voller Waffen, unter anderem zum Beispiel Quantentorpedos, was man vorher auch nicht gehabt hat. Die Enterprise hatte ja nur popelige Photonentorpedos. Ja, und wie gesagt, Deep Space Nine, da war auch, also es war auch sehr interessant, es war eine alte kardasianische Station und auf dieser Station hatte die Föderation auch nicht das hundertprozentige Sagen, sondern das hat auch teilweise den Bajoranern gehört und da waren auch ziemlich viele interessante Charaktere und die Serie hat, sag ich mal, war sehr vielversprechend. Ich fand es nicht so schön dort, dass es irgendwie am Ende dann nur noch um Krieg ging und dann das Ganze auch so ziemlich mystisch wurde mit den Propheten, die im Wurmloch lebten und irgendwelche Visionen und Auserwählten, was weiß ich. Da alles gab, da komm ich mir ein bisschen vor wie bei Herr der Ringe oder sowas. Ja, man merkt schon, ich bin kein Fantasy-Fan, nur Science-Fiction. Und wie gesagt, der ganze Krieg, am Ende ist irgendwie jede zweite auf der Station gestorben und ständig gab es irgendwelche sehr traurigen Geschichten. Trotzdem hatte die Serie ganze 7 Staffeln und nach der 7. Staffel hat man sie da eingestellt. Mit dieser Crew hat man dann anscheinend auch nichts mehr weiter vorgehabt, denn es gab keinen Kinofilm und es wurde auch kein geplant. Ja, so viel zu Star Trek Deep Space Nine. Und der Wanderer hat wieder eine Frage für euch.
Ja, dann tun wir gleich noch eine Frage hinterher schicken, nämlich die Ehefrau des Erfinders von Enterprise, also von der Serie bzw. der Idee, die spielt auch einen Charakter. Und welchen Charakter spielte diese Frau? Und von dem Vornamen, der zweitletzte Buchstabe ist dann gefragt.
Die spielte mehrere Charaktere. Ja, es geht diesmal um den Charakter in The Next Generation.
Ah ja.
Thank you.
Tja, das war die Titelmelodie zu Star Trek Voyager, die nächste Star Trek-Serie, die gemacht wurde. Die wurde das erste Mal 1995 ausgestrahlt. Diesmal gab es wieder ein Raumschiff. Und man sieht, wie sich die Zeiten doch so ändern. Am Anfang hatte ja der Gene Roddenberry Probleme gehabt, dass der erste Offizier an Bord seines Raumschiffs eine Frau ist. Und bei Star Trek Voyager ist der Captain sogar eine Frau. Allerdings gibt es da auch einige kritische Stimmen dazu. Einige meinten, ja, Frau am Steuer und gleich in der ersten Folge um 70.000 Jahre verflogen. Ja, das ist nämlich da auch tatsächlich passiert. In den ersten Folgen gerät das Star Trek, das Raumschiff Voyager in einen anderen Teil unserer Galaxie und wurde mit Warp-Höchstgeschwindigkeit ungefähr 75 Jahre brauchen, um wieder nach Hause zu kommen. Und das ist auch das Konzept von dieser Serie. Die Crew hängt fest, ganz weit weg von zu Hause, ganz weit weg von Föderation. Dazu noch im den eigentlichen Raum von dem Borg, also aus diesen Quadranten, wo die gelandet sind, kommen die Borg. Und noch was interessant bei der Serie war, dass da nicht nur die Voyager dort gelangt ist, sondern auch ein Maquis-Schiff. Maquis, das sind so Aufständische. Da ist auch die Anknüpfung an die Serie Deep Space Nine. Da konnte man einiges eben über Bajor und den Maquis erfahren. Maquis war eine Untergrundbewegung, die gegen die Cardassianer gekämpft hat. Und diese beiden Crews von diesen beiden Raumschiffen sitzen dann irgendwann mal auf der Voyager fest und müssen zusammen auskommen, müssen gucken, wie sie das machen mit der Kommandostruktur und so weiter. Und fliegen dann, wie gesagt, ziemlich lange Zeit nach Hause. Für diejenigen, die die Serie noch nicht angeschaut haben, werde ich jetzt natürlich auch nicht verraten, ob die dann irgendwann mal nach Hause kommen oder nicht. Da muss man sich nämlich die Folge The Endgame anschauen, um das herauszufinden. Ja, auf jeden Fall, die Serie hatte auch sehr viele Fans, hatte auch 6 Staffeln. Und der Maddock hat noch brandheiße News.
Ja, der Watz meint nämlich gerade, dass circa 3 Phaser leergeschossen werden mussten, um Janeways Frisur hinzubekommen.
Tja, und das jeden Morgen, ja, nicht zu vergessen. Ja, auf jeden Fall, die Serie fand ich persönlich jetzt besser als Deep Space Nine, weil es eben nicht auf dieser Raumstation stattgefunden hat, sondern weil das endlich ein Raumschiff war. Und ziemlich viele neue Spezies, neue Rassen konnte man kennenlernen, einige sehr tiefe Einblicke ins Borg-Kollektiv gewinnen.
Ja, ich sag nur Seven of Nine.
Ja, Seven of Nine, da hätte der Mad Dog bestimmt auch gerne tiefe Einblicke gehabt. Ja, aber das ging wahrscheinlich vielen so. Ja, und wie gesagt, das war Voyager, die 4. Serie. Und Wanderer, hast du noch eine Frage für uns?
Ja, eine Frage haben wir natürlich noch, damit wir alle Buchstaben zusammenbekommen. Die hat jetzt nicht direkt was mit, eher indirekt was mit Star Trek zu tun, natürlich auch von der Bezeichnung her, aber wie hieß das erste Space Shuttle, das in den Weltall unserer irdischen Raumfahrt aufgestiegen ist? Und wenn er das raus hat, beziehungsweise den drittletzten Buchstaben von diesem Wort verwendet, habt ihr alle Buchstaben zusammen, um das Lösungswort zu bilden. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss. Es gab zu diesem Lösungswort auch eine andere Serie, die ein bisschen verwandt ist mit Star Trek. Und die eine Serie endete 1966 und die andere Serie begann. So, und das vielleicht noch als kleiner Hinweis für die, die suchen. Und wenn ihr das Lösungswort raus habt, dann ruft ihr am besten an.
Ja, und zwar unter der 06151
87
00
100. It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is finding me. And I can feel the change in the wind right now. Nothing's my way, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me down, 'cause I've got faith of the heart. Oh, Ja, das war die Melodie von der letzten Star Trek-Serie, die gemacht wurde, nämlich Star Trek Enterprise. Eindeutig die Serie mit dem schlechtesten Anfangslied. Für mich zumindest. Und diese Serie spielt in den Anfangszeiten der Föderation. Und das Raumschiff heißt auch Enterprise. Mit der... Ja, leider fand ich die Serie persönlich zum Beispiel auch nicht so gut, denn Star Trek ohne irgendwie Warp 9 und ohne Traktorstrahl und ohne Beamen, ja, irgendwie ist das nicht wirklich Star Trek. Und anscheinend waren diese Meinung auch viele andere Zuschauer und Fans, denn die Serie wurde dann relativ schnell wieder abgesetzt. Ja, zu dieser Serie möchte ich auch gar nichts Genaueres erzählen. Ich muss gestehen, ich habe auch nicht mal alle Folgen gesehen, was eigentlich erstaunlich ist, denn von den allen anderen Serien habe ich auch alle Folgen gesehen, und zwar sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch. Interessante Sache zum Beispiel, wusstet ihr, dass Star Trek 6 auf Englisch ein völlig anderes Ende hat wie auf Deutsch?
Ich wusste es.
Ja, das ist
seit gut. Zwei Wochen ungefähr weiß ich das.
Weil ich es dir im Irk gesagt habe. Richtig. Wahrscheinlich. Ja. Ja, und zwar auf Englisch, wenn ihr euch an den Film noch erinnert, auf Deutsch geht es so, da gibt es diese Konferenz und der versuchte Anschlag auf die Kanzler, oder? Und dann der Scotty verhindert den in letzter Minute und erschießt den Attentäter. Der Attentäter fällt runter und bleibt da liegen. Und in der deutschen Version geht es ab da einfach weiter und Rede, ja, bla bla bla, müssen uns besser zusammenarbeiten und besser verstehen. In englischen Versionen geht da aber noch ein jemand hin. Das ist nämlich der Schauspieler, der in TNG Mr. Worf spielt, der Michael Dorn. Kniet dahin, guckt sich das Blut an und meint, this is not a Klingon blood. Und dann wird den Attentäter die Maske abgezogen und es stellt sich heraus, dass es ein hohes Föderationstier ist, das das gemacht hat. Übrigens gespielt von demselben Schauspieler wie der Charakter von Odo auf Deep Space Nine. Ja, und das finde ich schon wirklich erstaunlich, dass es da zwei ganz andere Enden von dem gleichen Film gibt. Aber wenn jemand von euch viel... Filme schaut, sowohl auf Englisch wie auf Deutsch, werdet ihr wahrscheinlich festgestellt haben, dass es nicht nur bei Star Trek so ist, sondern dass es oft ist, dass oft irgendwie bis zu 10 Minuten manchmal fehlen. Ja, was mich noch hier gerade erstaunt, noch kein Mensch hat hier angerufen mit dem Lösungswort. Keiner will anscheinend unsere Platte haben.
Ja, anscheinend ist vielleicht ein bisschen auch zu schwer. Vielleicht gebe ich noch mal einen kleinen Hinweis. Das Lösungswort, was natürlich auch eine andere Science-Fiction-Serie ist, spielt, beziehungsweise die Serie kommt nicht aus England und nicht aus den USA. Vielleicht hilft das noch ein bisschen weiter, um dem Ganzen noch ein bisschen auf die Sprünge zu
helfen. Ja, und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Und als Requisiten werden auch gerne alte Bügeleisen oder sowas verwendet. Das müsste jetzt eigentlich Hilfe genug gewesen sein. Ja, noch ein paar interessante Facts zu Star Trek. Zum Beispiel das allererste Raumschiff, was auf der Erde gebaut wurde, hieß... Wie? Natürlich Enterprise. Und auch wurde das so genannt nach dem nach massiven Einwirkungen von Fans. Da wurden sehr, sehr viele Briefe an die NASA geschrieben und das erste Space Shuttle hieß dann tatsächlich Enterprise. Ja, habt ihr noch irgendwelche interessanten News für uns und wollt ihr uns noch was erzählen, was über Star Trek, was unbedingt ihr da wissen solltet, dann könnt ihr uns auch anrufen. Oder wenn ihr natürlich unser Losungswort wisst, dann ruft uns auch an unter der 06151 87 00 100. Ja, interessante Facts und News zu Star Trek. Gene Roddenberry war ein Visionär und in dieser Serie wurden auch viele Sachen erfunden, die später Wirklichkeit wurde. Zum Beispiel die Erstausstrahlung von Star Trek war genau ein Jahr, bevor der erste Mensch auf den Mond gelandet ist. Damals hat man sich über Captain Kirk lustig gemacht, dass man mit so einem kleinen Ding mit seinem Raumschiff kommunizieren konnte. Heute rennt jeder mit uns, von uns mit einem Handy rum und es gibt Satellitentelefone. Dann bei TNG haben sich die Leute lustig darüber gemacht, dass man den Computer per Sprache Befehle geben konnte. Heute ist das überhaupt kein Problem und es gibt verschiedene Spracherkennungssoftware. Dann die Geschichte mit Materie und Antimaterie. mittlerweile wurden ja nicht nur Anti-Teilchen, sondern sogar ganze Anti-Atome hergestellt. Also Antimaterie ist auch kein Science-Fiction mehr. Das Beamen natürlich. Beamen ist eine interessante Geschichte. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass man in Star Trek dann das Beamen eingesetzt hat? Das ging nämlich so, die Serie hatte wie gesagt ein recht kleines Budget und man konnte sich nicht leisten, jedes Mal eine Aufnahme zu machen von einem Shuttle, das auf einem Planeten landet. Und aus Kostengründen wurde damals das Beamen eingesetzt. Erstaunlich aber war, und mittlerweile haben das auch ein paar Physiker geschafft, ganze Atome über eine Entfernung von ein paar Zentimeter zu teleportieren. Also nicht wie damals dieser Versuch mit dieser ganz dünnen Alufolie, wo so ein paar, glaube ich, Elektronen damals gebeamt wurde über ein paar Nanometer, sondern diesmal wirklich über ein paar Zentimeter und mehrere Atome. Also das Beamen ist auch kein Science-Fiction mehr. Ob wir irgendwann mal Menschen beamen werden können, das werden wir noch sehen. Aber in die Zukunft kann man ja bekanntlich nicht vorausschauen.
Ja, jetzt stehen wir bei unserem Quiz vor einem kleinen Dilemma.
Ja.
Und zwar gibt es die eine Gruppe, die die Lösung hat, die den Wunderlich aber nicht will. Und die andere Gruppe, die den Wunderlich will, kann leider nicht anrufen.
Urs.
Ja, Urs nämlich. Wir überlegen uns also mal, was wir machen.
Ich habe die Lösung gequeried.
Und ja.
Ja, also als zweiter Preis ist noch zu vergeben eine Führung und Händedruck von hier Cerada Crew und eine Führung durchs Studio. Also wenn ihr das besser als die Wunderlichtplatte findet. Ach so, und übrigens, auf der Wunderlichtplatte sind natürlich auch die Autogramme von 16 Autogramme. Redaktionsmitgliedern. Und ich glaube, auch ein paar Besucher haben auch mit unterschrieben. Also das hat auf jeden Fall auch einen ideologischen Wert. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter ein bisschen mit Musik. Diesmal keine Star Trek Musik mehr.
So, hier sind wir wieder mit einem Gewinner, einem glücklichen, hoffe ich, unseres Gewinnspiels.
Ja, hallo Terada.
Hallo Urs.
Hallo Urs.
Also, das für euch gesuchte Lösungswort ist Orion, wenn ich alles richtig zusammengewuzzelt habe. Und
richtig.
Die Serie ist natürlich Raumpatrouille.
Ja.
Mit den tollen Bügeleisern und Trinkbechern und was es nicht sonst alles noch an Einrichtungsgegenständen gab.
Gut, Urs, dann wollen wir dich mal so richtig freuen hören.
Yippie!
Dir gehört jetzt eine original handsignierte von 16 Leuten, die heute hier anwesend waren, Platte von Wunderlich, mit wunderschönster Beschriftung auch auf der Vorderseite.
Ja, es ist auch wieder so eine wunderbar designte Wunderlich-Platte, wie man die so kennt.
Du kannst dir zu dem Titel Pops 5 vielleicht schon mal ein bisschen was denken. Also sie ist sehr nett anzuschauen.
Na wunderbar.
Ja,
und leicht begleitet.
Ansonsten wird es, glaube ich, die nächsten Tage auch noch die Bilder dazu im Netz geben. Wir haben vorher noch ein paar Bilder gemacht, so unterschrieben, wie sie ist. Mhm. Ich werde sie für dich aufbewahren bis zum C3. Da du ja in Schottland sitzt.
Genau, ich bin zurzeit in Schottland, komme aber zu den C3 dann nach Berlin.
Genau, und dann kriegst du sie nochmal von mir ganz lieb überreicht.
Mhm.
Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal.
Fein, prima.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und da sich kein anderer gemeldet hat, darfst du natürlich auch die Studioführung wahrnehmen, wenn du wieder hier bist und uns mal besuchen.
Ja, alles klar, muss ich dann mal machen. Okay, ihr habt einen kleinen Nerd sehr glücklich gemacht.
Das freut uns. Und einen Star Trek-Fan hoffentlich auch.
Na, natürlich.
So, und wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Im Studio waren
der Madoc,
der McFly,
der Wanderer,
die Krieger
und Chaotiker.
Dann hätten wir hier noch gehabt den Snafu, den Codemonk, den Goffa, die Nono, den Genno, die Katja, den Squelcher und ganz viele andere, Bios. Die ich gerade, Bios auch noch. Es waren noch mindestens 3 Leute da. Das waren 17
also
Leute
insgesamt waren wir 16. Ich könnte es jetzt natürlich gerade mal von hier vorlesen. Cricket sehe ich jetzt gerade noch. Ja, da ist noch jemand, der hier steht und noch nichts gesagt hat.
Ja, stimmt. DJ Spock war auch da. Und ja, ich hoffe, die Musik hat euch heute gefallen. Und solltet euch schon auf die nächste Sendung freuen, denn wir haben dann als Studiogast Pornophonik bei uns. Alle, die auf dem Meter meinen Chaos Days 101b waren, wissen, was das heißt. Nochmal zur Erinnerung, das sind 2 Jungs, die mit einer Gitarre und einem selber umprogrammierten Gameboy Musik machen und das ist wirklich was für Nerds. Ja, in diesem Sinne.
Sie haben im Hintergrund übrigens auch einen C64 noch stehen.
Oh.
Ja. Die Dezember-Sendung mit Pornophonik.
Genau.
Freut euch schon mal drauf.
Und bis dahin. Ciao. I'm not going to do that.
sind schon...